Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Häufiger und heftiger bebt die Erde zurzeit rund um Neapel. Ob die Gefahr für einen Vulkanausbruch dadurch steigt, klären wir zu Beginn der Sendung. Außerdem fragen wir, wie das deutsche Gesundheitssystem auf die Versorgung von Kriegsverletzten vorbereitet ist und was aus der Pink Viagra, der Pille für die Frau, geworden ist. Am Sonntag hat die Erde rund um Neapel so stark gebebt, dass viele Menschen panisch ins Freie gerannt sind. Schon wieder lag das Epizentrum in den phlegräischen Feldern. Sie sind Europas einziger Supervulkan und allein in den vergangenen Tagen gab es mehr als 100 kleine Erdbeben. Die vielen Menschen, die auf diesem Vulkan leben, sind zunehmend beunruhigt. Der letzte Ausbruch in den phlegräischen Feldern liegt etwa 500 Jahre zurück. Damals entstand mit dem Monte Nuovo ein 133 Meter hoher Vulkankegel. Die Häufung der Beben in den letzten Monaten schürt die Befürchtung, dass ein weiterer Ausbruch bevorsteht. Die Entwicklung rund um die phlegräischen Felder werden auch auf der Jahreskonferenz der Europäischen Geowissenschaftlichen Union diskutiert. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich ist für uns auf dieser Tagung in Wien. Frau Röhrlich, sehen auch die Fachleute mit einer gewissen Sorge nach Kampagnen?
Ja, also gerade hebt sich der Caldera-Boden wieder und zwar seit 2010 um mehr als einen Meter. Das ist sehr viel. Die Hebung ist inzwischen stärker als in den 1980er Jahren, wo es auch schon mal eine Krise gab und Menschen evakuiert werden mussten. Dass diese Hebung jetzt über das Niveau von den 1980er Jahren hinausgeht, das hat Konsequenzen, denn deshalb entstehen neue Risse im Gestein und die äußern sich eben in den Erdbebenschwärmen.
Deutet das darauf hin, dass Magma aufsteigt?
Das habe ich Eleonora Rivalta vom Geoforschungszentrum Potsdam gefragt und sie urteilt:
They are not a sign that magma is ascending in any way.
Wir glauben, dass sie kein Zeichen dafür sind, dass in irgendeiner Form Magma aufsteigt. Es gibt dort Magma und es ist nicht sehr tief. Die Magmakammer liegt wahrscheinlich zwischen 4 und 8 Kilometer tief. Diese aktuellen Erdbeben sind jedoch ein Zeichen dafür, dass sich das Hydrothermalsystem in der Caldera ausdehnt, also das schwammartige Gestein über der Magmakammer.
Also das Magma heißt sich gerade wieder auf und setzt mehr Kohlendioxid und Wasser frei. Das steigt dann auf in das Hydrothermalsystem darüber, also das Gestein über der Magmakammer, in dem heißes Wasser und vulkanische Gase zirkulieren. Und dieses System dehnt sich in den phlegräischen Feldern gerade stark aus und deshalb bebt dann die Erde.
Warum vermutet die Forscherin, dass es kein Magma ist, das da gerade aufsteigt?
Das liegt an der Verteilung der Beben. Damit Magma aufsteigt, müsste sich im Untergrund ein vulkanischer Gang bilden, also ein Aufstiegskanal für das Magma, so wie es vor ein paar Wochen in Island passiert ist. Die Erdbeben, die konzentrieren sich dann in einer Zone. Hier hingegen sieht es so aus, als ginge die gesamte Caldera derzeit auf wie ein Hefeteig.
Also scheint ein Ausbruch nicht unmittelbar bevorzustehen.
Unmittelbar wohl nicht, aber was in ein paar Monaten passiert, das kann man natürlich nicht vorhersagen. Die Forscher hoffen, dass ihnen der Vulkan, wenn es denn ernst wird, ein paar Tage Vorwarnzeit gibt, eben weil die Erdbebentätigkeit sich verändert, wenn ein vulkanischer Gang sich bildet.
Ist denn dann alles mehr oder weniger harmlos?
Nein, denn zum einen können durchaus Erdbeben der Stärke um 4 auftreten, die Schäden verursachen. Und außerdem kann ein Vulkan auf viele Weise gefährlich werden, etwa durch Dampferuptionen. Das sind plötzliche Ausbrüche von Dampf und die können durchaus tödlich sein. Deshalb sind die Hydrothermalquellen auch derzeit gesperrt. Dort wären nämlich die Dampferuptionen am wahrscheinlichsten.
Wie stark könnte ein Ausbruch denn werden?
Das ist der berühmte Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Aber in der Praxis dürfen die Zivilschutzpläne ohnehin sehr viel wichtiger sein. Für so einen katastrophalen Ausbruch, bei dem eine neue Caldera entsteht, da lassen sich keine Vorbereitungen treffen, denn die Auswirkungen treffen sowieso den gesamten Kontinent und Evakuierungen wären sinnlos. Die Behörden konzentrieren sich deshalb auf Ereignisse, die handhabbarer sind und man rechnet mit etwa 3 Tagen Vorwarnzeit.
Und der Vesuv nebenan?
Ob diese beiden direkt benachbarten Vulkansysteme irgendwie in Verbindung stehen, das weiß man nicht. Man vermutet es aber in mehr als 8 Kilometern Tiefe. Der Vesuv, der ist seit 1944 nicht mehr ausgebrochen und das ist für ihn schon ungewöhnlich lange. Eleonora Rivalta schätzt, dass deshalb die Anzeichen für einen Magmaaufstieg deutlich wären. Denn inzwischen ist das System relativ kalt und brüchig und aufsteigendes Magma, das fiele durch die Erdbeben dann sofort auf.
Ob die Gefahr von einem Vulkanausbruch gestiegen ist in Süditalien, habe ich mit Dagmar Röhrlich besprochen. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wurden mehr als 1000 Kriegsverletzte in Deutschland operiert. Und so sind die Chirurgen und Chirurginnen in den Kliniken mit ungewohnten Herausforderungen konfrontiert. Sie mussten oft sehr schwere Wunden versorgen. Meist, aber nicht immer, konnten sie helfen. Wie wären deutsche Kliniken und ihr Personal darauf vorbereitet, wenn es hier zu blutigen Auseinandersetzungen und vielen oder viel mehr Verletzten käme? Dieses Szenario wird ab heute auch auf dem Deutschen Chirurgenkongress in Leipzig diskutiert. Und Volkert Wildermuth hat für uns schon mal vorab nachgefragt.
5 Krankenhäuser betreibt die Bundeswehr selbst. Dazu kommen noch einmal 8 Unfallkliniken der Berufsgenossenschaften. Sie sind zuständig und auch ausgerüstet, um eine größere Zahl von Schwerverletzten zu versorgen, etwa nach schweren Verkehrsunfällen oder großen Katastrophen wie dem Hochwasser im Ahrtal. Bei einem Krieg im eigenen Land aber wären sie schnell überfordert, so Dietmar Penning, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Das ist natürlich auch ein unangenehmes Thema, weil die Bevölkerung hinsichtlich der Daseinsfürsorge den Eindruck gewinnen kann, dass das einfach nicht ausreicht. Und es reicht nicht aus. Die Simulation der NATO ergibt, dass diese Bettenzahl innerhalb von 48 Stunden einfach erschöpft ist.
Dann müssten auch die vielen zivilen Krankenhäuser bereit sein, die Verwundeten zu behandeln. Schon seit 2006 baut die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie das Traumanetzwerk auf. Ursprünglich wurde es gegründet, um die Versorgung etwa nach großen Terroranschlägen sicherzustellen. Aktuell kümmern sich viele der über 660 angeschlossenen Kliniken um Opfer des Ukraine-Kriegs. Die Behandlung der verletzten Soldaten und Soldatinnen zeigte, Kriegsverletzungen haben wenig mit Wunden, etwa nach einem Verkehrsunfall oder nach einem Wohnungsbrand zu tun. Selbst die Erfahrungen der Weltkriege helfen kaum weiter.
Eine Mine in alten Zeiten hat dazu gedient, der auf sie tritt zu töten. Heute sind die so konzipiert, dass nur die unteren Gliedmaßen geschädigt werden, weil dieser Verletzte sofort wieder Kräfte bindet, um ihn oder sie zu retten und in ein geeignetes Krankenhaus zu bringen. Das ist natürlich eine perfide Strategie der Hersteller solcher Minen.
Auch deshalb geht die NATO davon aus, dass auf einen Toten in einer Schlacht 10 Verletzte kommen. Vorbereitung tut also Not, meint Dietmar Penning. In Frankreich oder den Vereinigten Staaten ist das schon heute üblich.
In den USA beispielsweise rotieren pro Jahr 50.000 Ärztinnen und Ärzte in die Militärkrankenhäuser. Das Ganze wird staatlich finanziert und staatlich gefordert und auch gefördert. Solche Programme sind in Deutschland undenkbar.
Immerhin gibt es hierzulande 2-tägige Fortbildungen in Terror- und Katastrophenchirurgie. Es geht um ungewohnte Verletzungsmuster, wie etwa stark blutende Wunden im Bauch- und Beckenraum. In Fallsimulationen konfrontieren die Ausbilder vom medizinischen Personal der Bundeswehr ihre zivilen Kolleginnen und Kollegen aber auch mit schwierigen Entscheidungen. Wer wird als erstes operiert, wenn nicht allen geholfen werden kann? Neben der individuellen Fortbildung wäre es aber auch wichtig, die Kliniken als Ganzes besser vorzubereiten, so Dietmar Penning.
Das heißt also, Krankenhäuser müssen einen Tag vom Netz genommen werden können, um solche Szenarien zu trainieren. Das kostet für ein Krankenhaus der mittleren Größe etwa 100.000 Euro. Diese Finanzmittel werden an keiner Stelle bereitgestellt.
Der Deutsche Chirurgenkongress wird über die Versorgung von Kriegsverletzungen sprechen, über die militärisch-zivile Zusammenarbeit und über die Veränderungen, die die Bundeswehrreform mit sich bringen wird. Denn der Sanitätsdienst wird in Zukunft kein eigener Organisationsbereich mehr sein. Die entscheidende Frage: Wer bezahlt am Ende die Vorbereitung auf diese möglichen neuen Herausforderungen für die Medizin, muss aber die Politik beantworten.
Wie gut wir im Ernstfall medizinisch gerüstet sind, das erklärte Volkert Wildermuth.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Schatz, jetzt nicht, ich habe Migräne. An diesem vermeintlichen Klischeesatz ist etwas dran, denn jede zweite Frau hat im Laufe ihres Lebens Phasen, in denen sie eher lustlos ist, besonders häufig in der Mitte ihres Lebens. Eine mögliche Lösung für das Problem wäre ein Medikament, das die Libido steigert. 2015 wurde in den USA die Pille zugelassen, die es bringen sollte, bekannt als Pink Viagra. Ob das eine tolle Idee war, war auch schon damals umstritten. Anneke Meyer hat gefragt, was daraus geworden ist.
Yesterday science won and so too did women.
Es sei ein Sieg für die Wissenschaft und für Frauen, verkündet Cindy Whitehead im knallpinken Business Dress bei einem Interview in der CBS Morning Show. Es ist der 19. August 2015. Am Tag zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA das erste Medikament zur Behandlung von Sexualstörungen bei Frauen zugelassen. Cindy Whitehead ist die Chefin des Pharmakonzerns, der die als Pink Viagra bekannte Tablette vermarktet.
Finally, women have the ability to make the choice.
Endlich haben Frauen die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie eine Behandlung für die häufigste Form weiblicher Sexualstörungen in Anspruch nehmen wollen. Eine von 10 Frauen ist davon betroffen und es war ein langer Weg bis hierhin.
Es soll die weibliche Antwort auf das Potenzmittel Viagra für Männer sein. Gleichberechtigung für die Lust auf Rezept. Flibanserin heißt der Wirkstoff, der das ermöglichen soll. Cindy Whiteheads Firma hatte das Wirkstoffpatent vom deutschen Pharmakonzern Boehringer Ingelheim übernommen und mit Unterstützung von Lobbyorganisationen für seine Zulassung gekämpft.
Die Tatsache, dass es über 20 Medikamente für sexuelle Probleme von Männern gibt und kein einziges für Frauen, ist ein Alarmsignal,
sagte die damalige Präsidentin der Frauenorganisation National Organization for Women auf der Lobbyplattform Even the Score. Eine Mitzwanzigerin mit großen Brüsten beschwert sich währenddessen in einer Parodie auf einen Viagra-Werbespot, dass Frauen, wie so oft, erst als Zweite kommen.
Yet again, we come second.
Und vor dem entscheidenden Ausschuss der FDA beschwören Ehefrauen, die ihre Männer lieben und Flibanserin in klinischen Studien testen konnten, dass eine Zulassung des Wirkstoffs ihre Beziehung retten würde.
Wir wollen wieder die Ehefrauen sein, die unsere Männer geheiratet haben. Wir wollen ein normales Sexleben haben.
Manche prophezeien eine Zeitenwende der weiblichen Selbstbestimmung, vergleichen die kleine pinke Tablette mit der Anti-Baby-Pille. Andere hingegen kritisieren, bei der Zulassungsprüfung hätte die Marketingkampagne besser gewirkt als die Medikamente.
So, jetzt brauche ich aber sofort Sex. Das hat keine einzige Frau erzählt. Ich fühle mich so ein bisschen mehr sexy, sagte eine Patientin mal. Ich kann mir auch mal wieder vorstellen, dass das für mich ein Thema ist.
Uwe Hartmann ist Sexualtherapeut und Professor für klinische Psychologie und Sexualmedizin an der Hochschule Hannover. Anfang der 2000er Jahre hat er in einer der ersten klinischen Studien die Wirkung von Flibanserin auf das weibliche Lustempfinden untersucht.
Also ich habe es genauso eingeschätzt wie die anderen Kollegen auch, dass das überhaupt kein Erfolg wird, dass die Hürden für die Patientinnen viel zu hoch sind und dass diese Substanz an einem möglichen Bedarf weit vorbeigeht.
Laut den Zulassungsstudien bringt Flibanserin einer von 2 Frauen, die unter dem Schwund ihrer Libido leiden, pro Monat 0,5 bis 1 befriedigendes sexuelles Erlebnis mehr. Die pinke Pille hat zahlreiche Nebenwirkungen. Ihr Markteinführungspreis liegt bei $800 für die Monatspackung. Wie überzeugt Frauen von diesem Gesamtpaket sind, spiegelt sich in den Absatzzahlen. Optimistische Schätzungen waren von $300 Millionen Umsatz pro Jahr ausgegangen. Tatsächlich werden es anfangs kaum 8 Millionen. Das entspricht etwa 12.000 ausgestellten Rezepten. Zum Vergleich, Viagra wurde in den ersten 4 Monaten nach seiner Markteinführung über 3 Millionen Mal verschrieben. Durch Telemarketing versucht die Herstellerfirma, den Absatz anzukurbeln. Unter dem Markennamen Eddie können sich US-Amerikanerinnen die pinke Tablette seit ein paar Jahren online verschreiben lassen. Der Packungspreis ist auf $150 gesunken. Ein Kassenschlager ist Flibanserin trotzdem nicht geworden. Eine Zulassung in Europa wurde gar nicht erst beantragt.
Brauchen wir so eine Substanz? Ja, natürlich könnte die hilfreich sein. Denn jede Option, die wir haben, ist ja positiv. Nur, sie dürfte nicht so viele Nebenwirkungen haben. Sie müsste eine zuverlässige Wirksamkeit haben. Und möglichst müsste man sie nur bei Bedarf einnehmen. Alles die Kriterien, die Viagra und Co. erfüllen, die Flibanserin leider überhaupt nicht erfüllt.
Das hängt auch damit zusammen, dass die beiden Medikamente unterschiedlich wirken. Viagra reguliert den Blutfluss. Es hilft, wenn er will, aber nicht kann. Flibanserin dagegen kann helfen zu wollen. Es greift in den Hirnstoffwechsel ein, wirkt also im Kopf, nicht im Schritt. Verschrieben werden soll das Medikament nur, wenn die Ursache für die Unlust körperlich, nicht psychisch ist. So einfach trennen lässt sich das bei Sexualität aber eigentlich nie, meint Uwe Hartmann. Patientinnen, die mit Luststörungen zu ihm kommen, wissen in der Regel auch ganz gut, was sie so abtörnt.
Das sind nicht immer nur die stoffeligen Männer, aber denken Sie doch mal einfach Frauen, sagen wir mal zwischen 30 und 50, so in dieser Rush-Hour des Lebens. Ne? Da gibt es den Beruf, da gibt es Kinder, da gibt es den Haushalt, da gibt es manchmal dann noch pflegebedürftige Eltern und so weiter und so weiter. Ich sage meinen Studenten immer, der größte Lustkiller ist schlussendlich die Erschöpfung und dass keine Energie mehr da ist. Und da hilft Ihnen so eine Tablette leider auch nicht wirklich.
Zweimal hatte die FDA abgelehnt, Flibanserin zuzulassen, bevor die Behörde doch noch ihr Okay gab. Eine der großen Hoffnungen damals war, dass eine erste Zulassung den Weg ebnen würde für andere, bessere Medikamente. Tatsächlich ist mit Bremelanotid seit 2019 ein zweiter Wirkstoff auf dem US-Markt. Er verkauft sich aber noch schlechter als Flibanserin. Andere Kandidaten zur Steigerung der weiblichen Libido sind in der Entwicklung stecken geblieben. Die Kosten sind zu hoch, der Nutzen zu gering. Die Pharmafirmen haben einfach keine Lust mehr.
Die tolle Idee von Anneke Meyer. Sehr salzig und extrem alkalisch. Natronseen wirken auf den ersten Blick eher lebensfeindlich. Doch so lebensfeindlich, wie sie aussehen, sind sie gar nicht. Natronseen gehören zu den produktivsten aquatischen Ökosystemen der Erde. Algen, kleine wirbellose Tiere und Fische haben sich an die Extrembedingungen angepasst und neben ihnen auch Zwergflamingos. Sie leben vor allem an und in den ostafrikanischen Binnenseen. Doch ihr Bestand ist laut einer soeben veröffentlichten Studie bedroht. Harriet Berkan mit Details.
Die meisten Menschen bringen das würdevolle Schreiten und rosa Gefieder eines Flamingos wohl eher mit Anmut und Extravaganz in Verbindung, als mit einem Überlebenskünstler. Doch Zwergflamingos sind vor allem Letzteres. Die langen, nackten Beine ertragen heiße Wassertemperaturen, können durch ätzende Lauge warten und mit seinem Schnabel filtert der kleine Vogel jede noch so kleine Nahrungsquelle aus dem Wasser. Zwergflamingos haben sich extrem gut an ihren Lebensraum in den Natronseen Ostafrikas angepasst. Denn hier lebt immerhin 3/4 der weltweiten Population. Als Nahrungsgrundlage dienen den Vögeln Cyanobakterien. Auch sie haben sich auf die einzigartige Chemie der Natronseen spezialisiert. Die kleinen Flamingos ziehen zwischen einem Netzwerk aus 22 Seen mit diesen besonderen Cyanobakterien hin und her. Um das Zugverhalten zwischen den Binnenseen besser zu verstehen, hat der Umweltwissenschaftler Aidan Byrne gemeinsam mit KollegInnen das Zusammenspiel der Organismen in den sensiblen Ökosystemen untersucht. Dabei haben sie den Zwergflamingo besonders im Blick.
Wir beobachten die Zwergflamingos, weil sie die Spezialisten unter den verschiedenen Flamingo-Arten sind. Während rosa Flamingos, die an den gleichen Seen wie Zwergflamingos vorkommen, auf unterschiedliche Nahrungsquellen zurückgreifen können, frisst der Zwergflamingo wirklich nur diese eine Spezies Cyanobakterien, die an die spezielle Wasserqualität in Natronseen gebunden ist. Die Zahl der Zwergflamingos nimmt also ab, sobald sich etwas im See verändert.
Und seit 2010 hat die Zahl der Zwergflamingos an einigen Seen deutlich abgenommen. Um zu verstehen, warum, haben die WissenschaftlerInnen unterschiedliche Faktoren untersucht, darunter Biomasseanteil der Cyanobakterien, Seespiegelstände oder Windgeschwindigkeiten. Schnell kam dabei heraus, nur zwei Faktoren korrelierten miteinander. Nahm der Seespiegel zu, nahmen die Cyanobakterien ab und mit ihnen dezimierte sich auch die Anzahl der Zwergflamingos. Die Theorie der WissenschaftlerInnen, erhöhter Niederschlag führt den Natronseen Frischwasser zu. Das verändert die Chemie des Wassers. Alkalinität und Salinität nehmen ab, die ideale Wasserqualität für die Cyanobakterien schwindet und damit gehen auch die Zwergflamingos.
Zwergflamingos sind eine ungefähr 3 Millionen Jahre alte Spezies. Sie haben Phasen höherer Wasserstände überstanden und sich angepasst, aber nun sind sie einem rapiden Seespiegelanstieg ausgesetzt. Einerseits läuft durch die Landdegradation mehr Wasser oberflächlich in die Seen ab, andererseits nehmen durch den Klimawandel die Niederschläge zu.
Die AutorInnen empfehlen daher eine Renaturierung der Uferbereiche, damit eindringendes Süßwasser versickern kann.
Weil die Natronseen solche einzigartigen Gewässer sind, sind die Organismen, die sich an diese Nische angepasst haben, so abhängig davon.
Harriet Berghahn über die Bedrohung der Zwergflamingos. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Magdalena Schmude.
In der Milchstraße lag ein riesiges schwarzes Loch im Verborgenen. Trotz seiner enormen Größe von 33 Sonnenmassen wurde das Objekt erst jetzt entdeckt. Forschende aus Garching und Paris hatten Daten der Gaia-Mission überprüft. Dabei fielen ihnen die ungewöhnlichen Taumelbewegungen eines Sterns auf. Dieses Taumeln wird durch die Anziehungskraft des schwarzen Lochs verursacht. Ihre Beobachtung beschreiben die Forschenden im Fachmagazin Astronomy and Astrophysics. Den bisherigen Rekord hält mit 21 Sonnenmassen das Objekt Cygnus X1.
Medizinische Komplikationen in der Schwangerschaft erhöhen das Sterberisiko für die Mütter.
So das Ergebnis einer Analyse von Forschenden aus den USA und Schweden, für die Daten von mehr als 2 Millionen Frauen ausgewertet wurden. Ein Schwangerschaftsdiabetes erhöht das Sterberisiko demnach um mehr als 50%. Eine Frühgeburt vor der 37. Schwangerschaftswoche um gut 40%. Und das jeweils bis zu 40 Jahre nach der Geburt eines Kindes, schreiben die Forschenden im Fachjournal JAMA Internal Medicine. Ob die Komplikationen während der Schwangerschaft der Grund für die höhere Sterblichkeit oder nur ein Warnsignal dafür sind, lässt sich noch nicht beantworten.
Im März hat ein Schrottteil von der Internationalen Raumstation ein Haus in Florida getroffen.
Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA bestätigt. Das knapp 1 Kilo schwere und rund 10 Zentimeter große Metallstück war Teil eines Batterieblocks, der im März 2021 von der ISS abgekoppelt worden war. Eigentlich sollte er später in der Erdatmosphäre verglühen. Das geschah im vergangenen März auch zum größten Teil. Kleinere Trümmerteile stürzten außerdem zwischen Guatemala und Florida ins Meer. Nur eines der Teile landete im Dach eines Hauses in Naples in Florida und riss Löcher in Dach und Zimmerdecke. Die NASA will nach eigenen Angaben jetzt untersuchen, wie das Stück aus der Metalllegierung in Connell den Eintritt in die Erdatmosphäre überstehen konnte.
Eine alte japanische Schmiedetechnik ermöglicht die Herstellung ultradünner Goldschichten.
Forschende der Linköping University haben zum ersten Mal Goldschichten hergestellt, die nur ein Atom hoch sind. Das neue 2D-Material heißt Golden und zeigt deutlich andere Eigenschaften als Gold in 3D. Es wird zum Halbleiter. Den Durchbruch bei der Herstellung brachte eine über 100 Jahre alte japanische Schmiedetechnik, das Murakami-Reagenz. Ein spezielles Ätzmittel, das unter anderem verwendet wird, um Kohlenstoffreste zu entfernen. Damit konnten die Forschenden die Goldschichten aus Titan-Goldkarbid herauslösen, indem sie zuvor eingebettet waren. Golden könnte in Zukunft zur Herstellung von Wasserstoff oder zur Umwandlung von CO2 genutzt werden, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature Synthesis.
In Bayern haben Kinder Fossilien von Urzeitelefanten entdeckt.
Die Tiere der Gattung Deinotherium lebten vor 18 bis 2,5 Millionen Jahren in der Region. Sie wurden über 4 Meter groß und waren bis zu 13 Tonnen schwer. Damit waren sie die größten Landsäugetiere, die jemals in Europa gelebt haben. Der aktuelle Fund im Landkreis Erding ist besonders, weil die 120 Knochen ungewöhnlich gut erhalten sind. Darunter Schädel und Stoßzähne eines Jungtieres, dessen Skelett noch zu 70% vollständig ist.
Sternzeit, 16. April. Japans meisterhafte Mondlandung. Gestern ging über dem Shioli-Krater auf dem Mond die Sonne auf. Dort ist Mitte Januar die Raumsonde SLIM gelandet, deren Mission nach anfänglichem Pech doch noch ein Happy End hatte. SLIM setzte am Hang des sehr kleinen und recht jungen Kraters Shioli auf. Dort liegt frisches Material aus tieferen Schichten an der Oberfläche, das viel über den Aufbau des Mondes verraten kann. Den angepeilten Landepunkt verfehlte SLIM nur um 50 Meter. Beim Abstieg auf den Mond hatte die Sonde automatisch die Bilder des Geländes ausgewertet und ist Hindernissen wie großen Steinen ausgewichen. Sekunden vor der Landung wurden 2 apfelgroße Rover abgeworfen. Um auf dem recht schrägen Gelände nicht unkontrolliert umzukippen, brachte sich die Sonde beim Aufsetzen in eine stabile Seitenlage. Durch den Ausfall eines der beiden Triebwerke geschah das aber so unglücklich, dass die Solarzellen von der Sonne wegzeigten. Nach wenigen Stunden waren die Batterien fast leer und SLIM stellte die Arbeit ein. Erst 10 Tage später war die Sonne so weit über den Mondhimmel gewandert, dass die Solarzellen Licht abbekamen. Slim funkte viele Daten zur Erde, darunter auch ein Bild eines der beiden kleinen Rover. Es zeigt, wie die Sonde in der Mondlandschaft liegt. Japan ist erst die 5. Weltraummacht, der eine lunare Landung geglückt ist.
Auch Dirk Lorenzen hat in seiner Sternzeit Japan gewürdigt und seine meisterhafte Mondlandung. Und damit geht die Sendung zu Ende. Britta Fecke verabschiedet sich und wünscht noch einen schönen Abend.